Heute geht es in unserem Podcast um die Atemwege oder um die Atmung. Und wir haben unser Podcast in drei Bereiche aufgeteilt. Der Andi wird beginnen mit den Atemwegen und der Atemmechanik. Dann wird der Valentin
in dem Fall in der dritten Person reden. Also der Valentin erzählt sowas über den inneren und äußeren Gasaustausch.
Und im Anschluss folgt dann auch gleich noch das Interview. Das geht über die Hyperventilation. Und anschließend wird noch der Jonas mit dem Motto "Das Beste kommt zum Schluss" etwas über die Krankheiten erzählen. Ja, Andi, schieß mal los.
Ja, vielen Dank, Valentin. Wie wir alle wissen, ist der Atemtrakt sehr wichtig fürs Überleben. Nach nur 4 Minuten ohne Sauerstoff beginnen Hirnzellen abzusterben und das kann natürlich auch zu schweren Hirnschäden führen und halt letztendlich auch zum Tod. Genau. Das ist auch der Grund, warum der Mensch ca. 10 bis 15 Mal pro Minute ein- und ausatmet. Pro Atemzug wird dazu ungefähr 1,5 Liter Luft in den Körper eingeatmet. Wie sich wahrscheinlich jeder denken kann, atmet man bei Anstrengung deutlich schneller und auch tiefer ein. Genau. Die Atemwege übernehmen aber auch eine Reihe weiterer wichtiger Funktionen. Zum Beispiel, um die Atemluft zu befeuchten und zu erwärmen. Vor allem bei kalter Luft im Winter ist es wichtig, um Krankheitserreger nicht noch weiter zu fördern. Ja, weiter ist es auch noch wichtig, die Atemluft zu filtern und die immunologische Abwehr. Darunter versteht man den automatisch ablaufenden Selbstreinigungsprozess. Aber um den kompletten Ablauf zu verstehen, sollten wir uns erstmal den Aufbau und die verschiedenen Teilbereiche anschauen. Das Atmungssystem wird in 2 größere Bereiche unterteilt. Zum einen die oberen Luftwege, dazu gehören die Nase, die Nasennebenhöhlen und der Rachenraum. Grob gesagt, alle Bereiche, die über dem Kehlkopf liegen. Selbstredend gehören zum unteren Respirationstrakt alle Bereiche darunter, bestehend aus Luftröhre, den Bronchien und deren Verzweigungen und, na klar, der Lunge selbst. Bei dem eigentlichen Hauptatmungsorgan handelt es sich aber um die Strukturen der Lunge. Von euch kann mir doch sicher einer sagen, in welche Bereiche man die Lunge unterteilt.
Ja, es gibt ja die 2 großen Lungenflügel und genau, linke und rechte Lungenflügel.
Hast du vollkommen recht, genau. Kannst du dir auch vorstellen, warum der rechte Lungenflügel 3 Lappen hat und der linke nur 2?
Also das Herz muss ja auch irgendwo Platz haben und ich denke mir jetzt einfach mal, links ist das Herz und deshalb ist aber nicht so viel Platz für die Lunge.
Perfekt erklärt, genau das ist der Grund. Unter der Lunge liegt unser Atemmuskel, das Zwerchfell. Irgendwie klar, dass man einen Muskel braucht, damit sich die Lunge ja richtig ausdehnen und richtig arbeiten kann. Aber zur genauen Atemmechanik kommen wir erst später. Okay, weiter geht's. Die Atemluft gelangt über den Mund oder den Rachenraum in unsere Luftröhre, in Fachsprache auch Trachea genannt. Sie ist in etwa 12 cm lang und 2 cm breit und endet am Kehlkopf. Danach führt sie zu den Bronchien. Die Bronchien führen mit Hilfe von 2 Röhren, kann man mal so sagen, in die beiden Lungenflügel und dort verteilt sich dann die Atemluft. Genau, unsere Bronchien sind noch mit winzigen Härchen ausgestattet, sogenannten Zilien. Hauptaufgabe von denen ist, Staubpartikel, Keime und andere Stoffe von den Lungenbläschen fernzuhalten, damit diese eben nicht verstopfen und verdeckt werden. Man kann sich die Bronchien im Allgemeinen wie die Äste eines Baumes vorstellen, die sich halt immer weiter verzweigen und aufteilen und so alle Lungensegmente mit Atemluft versorgen. Letztendlich führen sie zu den Lungenlappen, die mit kleinen Lungenbläschen, Alveolen genannt, gefüllt sind. Aber zu denen kommt der Valentin dann später nochmal und erzählt da genaueres. Jetzt zum Schluss noch was Kurzes zur Atemmechanik. Die Atmung ist eigentlich nur ein Ergebnis einer koordinierten und automatisch ablaufenden Muskelreaktion und Muskeltätigkeit. Großen Anteil daran haben vor allem die Nacken, Brust und auch die Bauchmuskulatur. Bei der Einatmung, Experten sagen Inspiration dazu, dehnt sich das Volumen des Thorax aus und es vergrößert sich. Und auch die Lunge wird dadurch erweitert. Dabei entsteht ein Unterdruck und durch diesen Unterdruck wird die Luft sozusagen eingesaugt und in die Lunge befördert, wo der letztendliche Gasaustausch stattfindet. Aber auch dazu kommt der Valentin später. Bei der Expiration, also der Ausatmung, entspannt sich einfach wieder die komplette Atemmuskulatur und die Luft strömt durch die eben genannten Atemwege wieder ins Freie hinaus. Valentin, erzähl, was du weißt. Okay.
Also auch noch so ein kleiner Funfact, was viele eigentlich nicht wissen, und zwar die Lunge selbst, das Organ Lunge, kann selbst nicht atmen. Das heißt also, ohne die Rippsmuskeln, zum Beispiel durch das Zwerchfell, wäre die Lunge eben nicht imstande einzuatmen und auszuatmen. Gut, aber nun weiter zu meinem Thema. Ich habe ja den inneren und äußeren Gasaustausch. Ist ein bisschen irreführend, weil auch der äußere Gasaustausch findet im Körper statt, der ist in der Lunge. Und hierbei spricht man von einem Diffusionsvorgang, der findet in den Alveolen statt. Also es gibt die zwei Hauptbronchien, dann geht es weiter zu den allgemeinen Bronchien, dann zu den Bronchiolen und dann weiter zu den Alveolen. Das sind die feinsten Verzweigungen in der Lunge. Das sind kleine Luftbläschen, die umschlossen sind von einem Netz aus Kapillargefäßen, das heißt also sehr feinen Arterien und Venen. Und die Schicht zwischen den Alveolen, also der Luftbläschen und den Kapillargefäßen, sind oft nur eine Zelle dick. Und hierbei kann dann ein Diffusionsvorgang stattfinden. Das bedeutet, das sauerstoffarme Blut, da wo das CO2 drin ist, das diffundiert durch und wird dann über die Alveolen, über die Bronchien wieder ausgeatmet. Und frische Luft, dort wo der Sauerstoff drin ist, die ungefähr 21% Sauerstoff, dort werden dann eben ungefähr 4% diffundieren, hierbei dann über diese ganz dünne Zellschicht rüber in die Kapillargefäße und gehen von dort aus ins Herz und vom Herzen dann in den gesamten Kreislauf. Dann gibt es noch den inneren Gasaustausch, der findet dann, ist auch ein Diffusionsvorgang und er findet auch wieder bei den Kapillargefäßen im ganzen Körper statt. Das heißt also bei Organen, im Gewebe, bei den Muskeln, überall wo Sauerstoff benötigt wird, also im ganzen Körper, findet dieser Vorgang statt. Es ist ein Übergang zwischen den Kapillargefäßen von den Zellen, zwischen Kapillargefäßen von dem sauerstoffreichen Blut, diffundiert der Sauerstoff über zu den Zellen und die Zellen geben das CO2 ab an die Kapillargefäße, das dann wieder zurück zum Herzen und dann wieder in die Lunge führt, wo es dann wieder durch den Diffusionsvorgang wieder mit Sauerstoff angereichert wird. Zu folgendem Thema habe ich nun auch noch ein Interview geführt. Es geht über die Hyperventilation, was also bedeutet, wenn man sehr schnell und sehr intensiv einatmet, denn normalerweise reguliert der Körper durch Rezeptoren, Stammhirn und in großen Aortenbogen den CO2-Gehalt und den Sauerstoffgehalt und auch den pH-Wert des Blutes. Deshalb spüren wir dann einen Atemreiz und atmen eben entsprechend schnell oder langsam. Bei der Hyperventilation ist es nun so, dass man sehr intensiv und sehr schnell atmet. Hierbei wird dann zu viel CO2 abgeatmet und der Körper reagiert hauptsächlich auf den CO2-Gehalt im Blut, was dann weitere Folgen haben kann. Dies wird allerdings noch genauer erläutert von einem Notfallsanitäter, den ich interviewt habe.
Gut, ich führe jetzt ein Interview mit dem Herrn Rubner. Herr Rubner ist Notfallsanitäter und ich werde uns nun etwas über die Hyperventilation fragen. Herr Rubner, erklären Sie doch mal, was ist eigentlich eine Hyperventilation?
Also Hyperventilation ist, wie man landläufig immer meint, dass man zu schnell atmet. Es ist per Definition eigentlich nicht, sondern es heißt eigentlich, dass ein niedriger CO2-Wert im Blut vorherrscht. Hyperventilation ist wirklich so, es ist kein Vorurteil, dass es wohl statistisch gesehen häufig bei jungen Menschen und besonders bei Frauen auftritt.
Bei Aufregung zum Beispiel?
Genau, Aufregung, Stress, Schmerzen, Panik, was auch immer. Manchmal auch bei positivem Stress,
ja, genau.
Konzert oder sowas.
Genau, mit Freude. Ja.
Genau.
Und was da so die Auswirkungen der Hyperventilation auf den Körper, auf die CO2-Sättigung, das haben Sie ja vorher gerade erwähnt.
Genau, also es ist in der Regel so praktisch, die Patienten, nenne ich es jetzt mal, atmen zu schnell. Und wenn man zu schnell, ganz einfach gesagt, atmet man zu viel CO2 ab. Es muss immer ein bisschen in der Balance sein. Man meint ja immer, Sauerstoff ist das Wichtigste, aber in dem Fall ist es so, dass man eigentlich viel Sauerstoff hat, weil man ja sehr schnell atmet, aber das CO2 zu viel abatmet und somit der pH-Wert steigt.
Also das Blut wird dann sauer?
Gell? Eigentlich wird es alkalisch, weil man verliert saure Komponenten, der pH-Wert steigt, also wird es basisch alkalisch. Genau, ganz genau. Es hat im Körper die Folge, dass, also ich kann es jetzt nicht biochemisch komplett erklären, aber dass sich praktisch Calcium, das man braucht für Übertragung an Nerven und Muskeln, an Proteine bindet, also somit nicht dem Körper zur Verfügung steht und somit zu einer Übererregbarkeit dieser Nervenbahnen zur Muskulatur führt. Und das kennt man dann vielleicht, dass die Leute im schlimmsten Fall diese Pfötchenstellung, also ich weiß gar nicht, wie man das jetzt am besten erklären kann, also die kleine Muskulatur an dem Finger zieht sich zusammen, man verkrampft an den Händen und den Lippen, wie Ameisenlaufen, Parästhesie nennt man das, Ameisenlaufen oder wie wenn Insekten auf der Haut laufen würden, so ist das.
Was sind dann so die Gefahren bei einer Hyperventilation?
Also prinzipiell denke ich mal, also kann man das schon sagen, dass das meistens ein relativ einfach zu behandelndes Krankheitsbild ist. Es kann aber im schlimmsten Fall kann es zur Bewusstlosigkeit führen und auch zu zerebralen Krampfanfällen. Ist aber wirklich, ich bin jetzt 20 Jahre dabei, ich glaube, also Krampfanfälle vielleicht einmal gesehen und eine tiefe Bewusstlosigkeit eigentlich, glaube ich, noch nie. Aber es wird so beschrieben in der Literatur.
Ja, sehr interessant. Dann vielen Dank fürs Interview. War sehr spannend und sehr lehrreich. Dann noch eine angenehme Schicht.
Dankeschön. Ciao.
Nun geht es weiter mit der Erläuterung von Jonas über die Krankheiten, Verbindung mit den Atemwegen und der Lunge.
Ja, Valentin, danke für diese Überleitung. Ich habe mich, wie angesprochen, mit den Krankheiten auseinandergesetzt, die den Atemtrakt betreffen. Da unterscheide ich primär in zwei Arten, zum einen die entzündlichen Lungenkrankheiten und die chronischen Lungenkrankheiten. Bei den entzündlichen Lungenkrankheiten gibt es zwei wichtige Vertreter, das sind einmal die Bronchitis und die Pneumonie, also die Lungenentzündung. Die Bronchitis wird verursacht durch Viren, also zum Beispiel die Grippeviren. Die Pneumonie eher durch Bakterien, zum Beispiel die sogenannten Pneumokokken. Beide Krankheiten haben eigentlich die gleiche Symptomatik, sprich Husten, allgemeine Erkältungssymptome, also Schnupfen, Halsschmerzen, Ohrenschmerzen und Fieber. In schwereren Fällen kann es auch durch Schüttelfrost und Atemnot oder Kreislaufschwäche kommen. Diagnostik schaut so aus, dass Abstriche aus dem Rachen gemacht werden, normalerweise wird auch die Sputum untersucht. Dann gibt es noch eine dritte, sehr weit verbreitete Krankheit, das ist die sogenannte Tuberkulose oder auch TBC in der Kurzform. Therapie erfolgt durch eine Kombination aus Antibiotika, die über mehrere Monate hinweg verabreicht wird. Unterstützend werden Schleimlöser und Medikamente gegen Fieber und Schmerzen verabreicht. Dann spreche ich von der symptomatischen Behandlung. Zum Thema Tuberkulose gibt es auch eine aktuelle Studie, und zwar vom Sanitary Institute in Sydney. Die haben eine neue Waffe gegen die Tuberkulose entdeckt, und zwar Aspirin. Diese Studie ist untersucht worden, wie die Bakterien unter Einfluss von Acetylsalicylsäure reagieren. Das ist praktisch der Wirkstoff in Aspirin. Dieses blutverdünnende Mittel hemmt die Wirkung der Tuberkuloseerreger und so kann das Immunsystem die Bakterien besser bekämpfen. Dann gibt es eben nur diese chronischen Lungenkrankheiten. Dort die wichtigsten Vertreter waren Asthma bronchiale und die COPD, sogenannte Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Beide Krankheiten kennzeichnen sich dadurch, dass die Bronchien überreaktiv sind und sich als Folge von einer Reizung zusammenziehen oder verengen. Da spreche ich von einer Obstruktion. Wegen dieser Obstruktion kann dann die eingeatmete Luft nicht mehr ausgeatmet werden, das heißt, es kommt zur Atemnot. Und die Folge dieser Atemnot ist eine Überblähung der Lunge, die sogenannte Lungenemphysem. Natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen Asthma und COPD. Das Asthma ist Allergien geschuldet oder die Ursache sind Allergien oftmals oder auch körperliche und seelische Belastung. Es beginnt meist im Kindesalter oder im jungen Erwachsenenalter und weist einen episodenhaften, anfallsartigen Charakter auf. Die COPD wird in 90% der Fälle durch Rauchen verursacht oder auch durch Feinstaubbelastung. Sie tritt meist erst nach dem 40. Lebensjahr auf und nimmt in ihrem Verlauf an Schwere zu. Ein oft gesehenes Sekundärproblem ist hier die chronische Bronchitis. Dann gibt es natürlich auch den Lungenkrebs, zählt auch zu den chronischen Lungenkrankheiten, das sogenannte Bronchialkarzinom oder Bronchial-CA. Es macht etwa ein Viertel aller Krebsarten in Europa aus und bei Männern ist es die häufigste Todesursache. Der Auslöser ist Rauchen oder auch Asbestfasern, die in der Lunge sich festgesetzt haben aufgrund ungenügender Schutzmaßnahmen. Symptomatik ist Husten mit teilweise blutigem Auswurf, also Sputum. Es kommt zu Atemnot, zu Fieberepisoden, zu einem unerklärlichen Gewichtsverlust und zu vermehrten nächtlichen Schwitzen. Die häufigste Therapie ist eine Kombination aus OP, Chemotherapie und Bestrahlung. Allerdings ist die Therapie immer individuell, weil sie sich nach dem Ausmaß der Erkrankung und der körperlichen Verfassung des Patienten ausrichtet. Natürlich kann man Lungenkrankheiten auch vorbeugen. Das mache ich, indem ich zum Beispiel das Rauchen komplett einstelle oder stark einschränke, wenn ich nicht aufhören kann. Es kommt auch eine Hyposensibilisierungstherapie in Betracht, zum Beispiel bei einer Hausstaub- oder einer Pollenallergie. Und gegen eine einige Erreger der Lungenentzündung und gegen Pneumokokken kann eine Impfung helfen. Diese besonders Personen über dem 65. Lebensjahr sowie Menschen mit Grunderkrankungen, zum Beispiel Asthma, Herzproblemen oder Diabetes, wird eine jährliche Grippeimpfung empfohlen, weil die einfach ein höheres Risiko für Komplikationen haben.
Vielen Dank, Jonas, für deinen Bereich noch. Es war jetzt auch sehr lehrreich und sehr interessant für dich. Und ja, wir bedanken uns, dass Sie zugehört haben. Tschüss!